zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels, zu einer neuen Episode von unserem großartigen Planeten. Und das ist heute tatsächlich eine kleine Jubiläumsfolge, nämlich die 25. Es gibt diesen Podcast tatsächlich jetzt schon seit einem Jahr. Anfang April 2020 habe ich mir den ausgedacht, mitten im ersten Lockdown, auf einer Parkbank unter einer Handvoll Bäumen, in denen ein Schwarm Krähen damals ein Höllenradau gemacht hat und auch immer wieder auf mich runtergekackt hat. Das ist jetzt ein Jahr her. So vergeht die Zeit. Deswegen an dieser Stelle jetzt erstmal ein ganz dickes Dankeschön an alle, die Tracks and Travels hören, an alle, die Tracks and Travels unterstützen und natürlich auch an alle, die immer wieder für Tracks and Travels Werbung machen, damit wir hier immer mehr werden, die nicht bloß das Schlimme und das Schlechte sehen und wie allmählich alles den Bach runtergeht, sondern die sich begeistern können für die Schönheit dieser Welt. Weil das heute eine kleine Jubiläumsfolge ist, probiere ich auch mal was anderes. Wir reisen heute ausnahmsweise mal nicht in einen hinteren und abgelegenen Winkel der Welt, sondern wir bleiben vor meiner Haustür und besuchen den jüngsten Nationalpark Deutschlands. Und anders als sonst werde ich nicht die ganze Zeit ununterbrochen reden, sondern jemanden zu Wort kommen lassen, der sich in diesem Nationalpark viel, viel besser auskennt, als ich das tue und der auch ganz toll erzählen kann, wie ich finde. Wie immer gibt's alle Infos zur Folge in den Shownotes und ich stelle natürlich auch nochmal alles auf den Blog ein. Wisst ihr ja, es gibt einen Blog zum Podcast, der heißt, wie der Podcast auch, Tracks and Travels, die Adresse im Internet tracksandtravels.com. So, wollen wir? Dann kommt hier Folge 25 von
Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten.
Heute unterwegs in Deutschlands jüngstem Nationalpark. Der wurde nämlich erst vor 6 Jahren gegründet. Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Falls jemand nicht weiß, was der Hunsrück ist oder wo genau der liegt, ganz kurz was zur Lage vorneweg. Das ist ein Mittelgebirge in Rheinland-Pfalz, westlich des Rheins und südlich der Mosel. Also wenn ihr euch eine Landkarte vorstellt, dann sind diese beiden Flüsse gute Orientierungslinien. Der Nationalpark wiederum liegt im südwestlichen Teil dieses Mittelgebirges, gehört zu, ich glaube, 90% zu Rheinland-Pfalz und die übrigen 10% gehören zum Saarland. Wie sieht's da aus? Naja, es ist ein Mittelgebirge, es geht also ganz schön hoch und runter. Und natürlich gibt's viel Wald. Also es gibt sehr viel Wald im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Und weil dieser Wald seit mittlerweile 6 Jahren in Ruhe gelassen wird, entwickelt der sich ganz allmählich und ganz langsam zu einem Urwald zurück, wie es ihn überall in Deutschland geben würde, wenn es bei uns keine Forstwirtschaft geben würde. Unterwegs war ich im Nationalpark mit einem Ranger, dem Patrick Heinz, und dem habe ich das dann auch gleich gesagt, was ich gedacht habe, dass das stellenweise schon nach 6 Jahren sehr ursprünglich aussieht. Ja, hat er geantwortet, soll ja auch genauso sein.
Das ist das, was wir im Nationalpark auf der gesamten Fläche letzten Endes erreichen wollen, dass die Natur sich möglichst ungestört, also ohne uns Menschen oder ohne Einfluss von uns Menschen, sich frei entwickeln kann. Und was dabei rauskommt, das ist eben teilweise auch einfach für uns Menschen auch mal schön. Also ohne, dass man jetzt sogar noch diese weiteren Funktionen so ganz analytisch quasi auffasst, sondern viele finden das einfach auch mal schön, dass da Bäume quer liegen oder abbrechen dürfen. Und dann kommt eben noch dazu, dass natürlich dass die Artenvielfalt dadurch steigt, weil es einfach viele Arten gibt, die das genau brauchen. Dass Bäume auch mal faul werden oder abbrechen dürfen.
Ich hatte mich mit dem Patrick Heinz auf einem Parkplatz verabredet. Und als er dann ankam, wusste ich auch sofort, dass er es ist. Der sieht nämlich tatsächlich im Dienst exakt so aus, wie man sich einen Ranger vorstellt. Also mit Ranger-Hemd und aufgesticktem Abzeichen, mit einem Hund an der Leine und mit diesem Ranger-Hut auf dem Kopf. Wir sind dann erstmal eine halbe Stunde gelaufen und da sah der Wald tatsächlich eben schon nicht mehr so aus, wie ein Wald in Deutschland normalerweise aussieht. Alles lag kreuz und quer und an etlichen Stellen war nicht mehr ganz klar, wo denn eigentlich der Weg ist.
Ich finde, das hat dann auch ein bisschen was von einem kleinen Abenteuer im Wald. Ne? Da ist halt nicht ein Weg, der geradeaus läuft, sondern man muss schon mal so gucken, wo man hergeht.
Ja, absolut. Das ist auch abenteuerlich, was da gerade momentan passiert. Eben vielleicht auch gerade, weil wir das eben nicht mehr beeinflussen können oder wollen. Also die Natur schafft sich ihre eigenen Räume und manchmal sind uns dann die Wege im wahrsten Sinne des Wortes halt auch mal versperrt, denkt man, aber man kann ja dann eben drum rumlaufen. Das heißt, manchmal sind es diese versperrten Wege oft nur eine Schranke, so die man im Kopf vielleicht hat, dass es jetzt versperrt ist und man merkt dann, nee, ist eigentlich kein Problem. Man muss manchmal halt einfach mal think out of the box so in der Richtung denken. Ne?
Ja, das macht großen Spaß und ich finde, das sollte jeder, der gerne in der Natur unterwegs ist, sowieso ab und an mal machen, nämlich seinen eigenen Weg durch den Wald finden. Wobei die Verwaltung eines Nationalparks, die hat es meistens ja ganz gern, wenn die Besucher sich mehrheitlich an bestimmten Stellen im Park aufhalten und den Rest in Ruhe lassen.
Man versucht ja als Nationalparkverwaltung, auch wenn das jetzt auf den ersten Blick paradox klingt, man versucht ja schon, die Besucher auf gewisse Teile des Parks zu konzentrieren. Wie ist das und warum macht man das?
Das nennt sich ganz offiziell Besucherlenkung. Und im Idealfall ist es so, dass die Menschen überhaupt gar nicht merken, dass sie gelenkt werden. Das hängt damit zusammen, dass man natürlich nicht wollen kann, dass in einer möglichst ungestörten Natur Menschen überall durch die Wälder streifen. So schön das vielleicht manchmal für uns Menschen auch ist.
Deswegen schafft man immer bestimmte Höhepunkte in einem Nationalpark. Das wird nicht nur im Hunsrück-Hochwald so gemacht, sondern auch in der, sagen wir, Masai Mara oder im Yellowstone-Nationalpark.
Und je mehr es sich dort konzentriert, desto eher bleiben eben die anderen Areale im Nationalpark tatsächlich ganz und gar ungestört. Und das ist eigentlich das, was wir uns im Nationalpark uns letzten Endes wünschen.
Das dumpfe Grummeln im Hintergrund, was man da bei dem Interview manchmal hören kann, das waren Flugzeuge. Anderswo auf der Welt liegen Nationalparks ja meistens sehr oft sehr abgelegen. Bei uns in Deutschland ist das in der Regel anders, weil die Parks meistens erst dann ausgewiesen wurden, als es da eben schon Autobahn in der Nähe gab oder Bahntrassen oder Einflugschneisen für Flieger. Die Philosophie im Nationalpark Hunsrück-Hochwald, die ist übrigens ganz ähnlich wie der Gedanke, der hinter diesem Podcast hier steckt, hinter Tracks and Travels. Manchmal kann man die Schönheit der großen, weiten Welt nur begreifen, wenn man sich auf die Schönheit der kleinen Welt konzentriert, auf die Details, auf die kleinen Dinge, an denen man die meiste Zeit über achtlos vorüberläuft.
Wenn man zum Beispiel mit einem Ranger oder mit einem Führer durch den Nationalpark geht, dann schauen wir natürlich schon, dass wir den Leuten diese kleinen Dinge auch zeigen können. Denn es ist auch so, dass wir als Nationalpark weltweit natürlich immer irgendwelche Highlights haben. Aber gerade wir hier im Nationalpark Hunsrück-Hochwald glauben, dass wir auch kleine, filigrane Dinge hier haben, die es durchaus wert sind, dass man sich denen widmet. Es kann zum Beispiel mal jetzt im Frühjahr, also in der Zeit, die jetzt kommt, die kleine Buche sein, die vielleicht gerade mal einen Finger hoch ist und welche, dass zum Beispiel die wenigsten Leute wissen, dass es da verschiedene Blätter dran gibt, dass sie noch ganz anders aussehen, wenn die früh kommen. Und ich lade jeden dazu ein, dass wenn er in den Nationalpark kommt, sich am Wegesrand diese Buchen mal anzugucken. Also mal im wahrsten Sinne des Wortes mal auf die Knie zu gehen und sich das mal anzuschauen. Das ist tatsächlich ziemlich spannend. Und also gibt es unzählige weitere kleine Details. Und da muss es vielleicht gar nicht unbedingt der... Alles gut. Da muss es vielleicht gar nicht der 100 Meter Wasserfall sein.
Ja, oder der Wolf, der gerade kommt und schon gewittert wurde.
Tatsächlich, ich glaube, das war eine, ja.
Da hatte Patricks Hund tatsächlich was gewittert, was ihm nicht ganz geheuer war. Wir haben aber keinen Wolf gesehen. Wahrscheinlich hat er gleich das Weite gesucht. Aber der Satz eben, also vor dem Hund, der war ganz wichtig, glaube ich. Man sollte im Wald hin und wieder mal runter auf die Knie gehen und sich ansehen, was da wächst und was da liegt. Das ist wichtig. 100 Meter Wasserfälle werden eh überschätzt, finde ich. Der Hund hat sich von uns übrigens nicht so ganz überzeugen lassen, als wir gesagt haben, da ist kein Wolf.
Wo wir es gerade von Buchen haben, die wachsen ganz langsam, ne?
Ja, sehr langsam sogar. Die sind viel, viel langsamer als was man so gemeinhin als Tanne bezeichnet. Das ist nämlich eigentlich die Fichte, aber die hat eine viel, viel schnellere Wuchsleistung. Deswegen hat man die auch immer noch im Nationalpark. Eigentlich gehört die aber zum Beispiel gar nicht hier hin. Die haben unsere Vorfahren hier hingebracht. Und die Buchen wären eigentlich die Bäume, die man fast überall, fast ganz Deutschland sehen würde. Und zwar richtig große alte Urwälder. Wenn eben wir Menschen die nicht beeinflusst hätten, haben wir aber. Und deswegen sieht es heute auch in Deutschland so aus, wie es nun mal aussieht. Und gerade unsere Mittelgebirgsnationalparke legen deswegen auch einen hohen Wert auf diese möglichst ungestörten Buchenwälder, die sich von ganz alleine letzten Endes auch wieder durchsetzen und eben zum Teil auch diese Fichten dann wieder verdrängen. Einfach dadurch, dass sie eben so langsam, aber ganz sicher eben ja, wachsen und dann einen Schirm über diese anderen Baumarten legen. Ah. Und ja, keine andere Baumart kann eigentlich unter dieser Buche wirklich sich durchsetzen, weil sie eben so durchdringenden Schatten wirft. Also nur die Kinder der Buche, also die kleinen Buchen, kommen eigentlich unter dem Dach der Buchen vor und können das auch aushalten oder überleben, bis eben die alte Buche irgendwann vielleicht so alt ist, dass ein Ast oder die ganze Krone abbricht oder sie ganz umwirft. Und dann entsteht natürlich ein Lichtschacht oder so eine kleine Lichtung und neues Leben beginnt. Also beginnt ein neues Rennen. Zunächst mal wird man vielleicht vermuten, dass dann andere das Rennen machen und tun sie auch. Birken, Fichten, die sind schneller, aber langsam und behäbig und zäh schiebt sich dann eben die kleinen Buchen durch und wiederum die werfen wieder neue Schatten und so beginnt immer wieder dieses Rennen von neuem.
Also das wäre auch bei uns so in diesen Breiten, trotz Klimawandel, dass sich wahrscheinlich die Buche wieder durchsetzen würde, wenn man alles in Ruhe lassen würde.
Auf jeden Fall. Also, oder was heißt auf jeden Fall, so wie wir es momentan uns vorstellen. Das ist immer die Frage, wie wir Menschen versuchen, die Natur einzuschätzen, zu analysieren. So wie es momentan aussieht, bei unserem jetzigen Klima wird es auf jeden Fall sich wieder alles sagen wir, überwachsen. Bis auf manche Standorte, an denen ist es zum Beispiel der Buche tatsächlich zu trocken. Das war schon immer so. Da gibt es andere Baumarten, die da viel angepasster sind. Oder es ist ihr zu nass. Oder der Boden passt vielleicht nicht. Da gibt es schon Spezialisten, die eben genau diese Nische brauchen und sich darauf spezialisiert haben, die dort wiederum natürlich dann konkurrenzstärker sind. Aber in der großen Masse wäre wahrscheinlich fast überall, wenn man von hier mit dem ICE nach Hamburg fährt, fast überall Buchenwälder.
Da habe ich tatsächlich dann die nächsten Minuten drüber nachgegrübelt, über dieses Bild der flächendeckenden Buchenwälder und wie das wohl wäre, 4-5 Stunden im Zug zu sitzen, ICE zu fahren und immer nur im dichten Buchenwald unterwegs zu sein. Dann bin ich aber von einer Sekunde auf die andere aus meinen Gedanken rausgerissen worden, weil wir nämlich plötzlich vor einer gewaltigen Mauer aus Steinen standen. Der Keltenwall von Otzenhausen ist Pi mal Daumen 2000 Jahre alt und er ragt ganz plötzlich vor einem auf und sieht aus wie etwas, das eigentlich nicht echt sein kann.
Ja, also ich staune echt jeden Tag. Also immer wieder, wenn ich hier hochkomme, denke ich, das ist so eindrucksvoll einfach von der, vor allem dann, wenn man sich vorstellt, jeder, der im Garten mal gearbeitet hat und schwere Gartenarbeit gemacht hat, der weiß, wie das ist, wenn man ein paar Steine mal auf Seite räumen muss oder eine kleine Gartenmauer baut. Und dieser Wall hier war irgendwie was zwischen 15 und 18 Metern hoch ungefähr. Und es sind gigantische Mengen an Steinmaterial, wenn man sich vorstellt, was das eine Arbeit gewesen sein muss, das hier aufzurichten. Also deswegen, da greift es mich immer wieder oder packt es mich und ich bin da total geflasht, wie man so sagt.
Ja, Tja, das ging mir ganz genauso. Man steht da vor diesem gewaltigen Wall aus Steinen und man weiß nicht so recht, was man jetzt gerade denken soll. Der Patrick Heinz hat das gemerkt und sich erstmal mit seinem Hund beschäftigt, damit ich ein paar Minuten allein sein konnte mit dieser 2000 Jahre alten Befestigungsanlage, über die man gar nicht so viel weiß. Also zum Beispiel hat man keine Ahnung davon, warum diese keltische Siedlung hinter dem Wall um das Jahr 50 vor Christus kampflos verlassen wurde und was mit den Menschen damals passiert ist. Was man auch nicht weiß, warum Menschen heutzutage Steine aus diesem 2000 Jahre alten Bauwerk rausnehmen, um damit diese idiotischen kleinen Steinfiguren zu bauen, die man neuerdings überall beim Wandern sieht.
Auf dem Schild steht, bitte keine Steintürme bauen. Und was sehen wir da vorne? Einen Meter hoch.
Steintürmchen. Leider, tatsächlich. Wir geben uns Mühe mit diesen Schildern, aber auch dadurch, dass wir Ranger hier möglichst freundlich eben den Leuten versuchen zu erklären, dass es hier tatsächlich sich um ein Bodendenkmal handelt. Auch wenn es nach einfach nur noch Steinen vielleicht aussieht. Aber es ist ein Denkmal und streng genommen wird man ja auch nicht einer Statue oder so einfach mal den Kopf mitnehmen oder sowas. Aber genauso muss man sich's vorstellen. Es ist nun mal auch ein Denkmal. Und jeder Stein sollte eben dort bleiben. Mal ganz davon abgesehen, dass es natürlich ein ganz besonderer Lebensraum ist. Gerade im Sommer, wenn die Steine warm werden, denkt man an Eidechsen, aber an viele, viele andere Lebewesen. Und deswegen sollten die eben dort bleiben, wo sie sind, nämlich genau auf diesem Wall.
Also das ist tatsächlich so, das ist ein alter Ringwall der Kelten und Wanderer gehen hier hin und holen aus dem Wall Steine raus und bauen einen kleinen Turm.
Genau, so wie es momentan irgendwie gang und gäbe ist. Man sieht es überall, dass Wanderer eben Spaß natürlich auch dran haben, diese kleinen Türmchen, einen Stein auf den anderen zu setzen und wer am höchsten kommt, hat wahrscheinlich gewonnen oder so. Es macht auch bestimmt Spaß. Es ist auch grundsätzlich nicht ganz dramatisch an anderen Stellen, aber hier tatsächlich schon. Weil man sieht auch genau, wenn du diesen Wall dir anguckst, an dieser Stelle, wo man diese Aussicht so hat, dort werden eben besonders viele Steintürmchen gebaut. Wenn du jetzt diesen mit dem Auge dieser Linie von diesem Wall folgst, dann siehst du richtig so einen Sattel. Das ist richtig was reingefallen. Weil klar, diese Türmchen, die fallen nie nach oben, sondern immer nur nach unten. Und so geht es eben Stein für Stein mit diesem Wall an dieser Stelle abwärts. Das ist eben extrem schade.
Was macht ihr, wenn ihr sowas seht? Baut ihr die zurück? Werft ihr die um?
Tatsächlich, genau. Also weil einfach, wenn man sowas sieht und das Schild hier vielleicht gar nicht bemerkt, dann wird man vielleicht den nächsten Turm daneben bauen. Aus dem Grund legen wir diese Steine eben um und versuchen die Steine eben wieder in die Mauer so einigermaßen reinzulegen.
Wollen wir das gerade machen?
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Jetzt können wir loslegen, mal einen Stein nach dem anderen quasi nehmen und ihn versuchen hier umzuwerfen oder eben langsam abzubauen, so dass man aber immer die Steine nach oben wirft, also dass sie eben nicht weiter den Hang hinunterrollen, sondern eben in der Mauer oder in dem Wall verbleiben.
Hat sich jemand Mühe gegeben, das war schön. So. Nach unseren Reparaturarbeiten musste ich den Patrick Heinz dann aber doch noch nach den Wildkatzen fragen. Für die ist der Nationalpark Hunsrück-Hochwald nämlich berühmt. Wahrscheinlich gibt es nirgendwo sonst in Deutschland so viele von denen wie hier.
Letzter Stand waren 104. Tatsächlich haben wir die gezählt, aber nicht so, wie man das vielleicht als geneigter Katzenbesitzer macht, indem man guckt, dass seine eigene Katze nach Hause kommt. So kann man sich das nicht vorstellen. Es ist so, dass diese Wildkatzen zunächst mal ein Indikator für uns sind, für Ursprünglichkeit unserer Wälder. Und deswegen ist es unglaublich erfreulich, dass wir so viele Wildkatzen haben. Man muss allerdings auch dazu sagen, diese 104 Katzen waren auch natürlich auch außerhalb vom Nationalpark, also nicht nur innerhalb unserer Grenze. Diese Katzen haben eine sogenannte Ranzzeit, also wenn die sich paaren, dann sind sie besonders empfänglich für bestimmte Düfte. Und da hilft uns, wie bei normalen Katzenbesitzern auch, der Baldrian. Und dann kann man eben mit einer sogenannten Lockstock-Methode eben Baldrian-Extrakt ausbringen und dann an Hilfe dieser Stöcke eben hängengebliebene Haare nachweisen. Und die wiederum, dank der DNA-Analyse, kann man dann schauen, welche Katze war denn das. Und das kann man zumindest mal so in Stichproben machen und dann kommt man eben auf eine bestimmte Zahl. Und ja, das war bei uns in diesem Fall dann sehr erfreulich.
104 davon. du hast gesagt, das ist so ein Indikatortier. Das heißt, ein Wald muss besonders ursprünglich, besonders natürlich sein, damit eine Wildkatze sagt, da fühle ich mich wohl?
Genau, es auch da wieder, wie ein Katzenbesitzer das vielleicht kennt. Es gibt manchmal Katzen, die sind eher frech und manche, die sind vielleicht eher scheu. Und diese Wildkatzen, die sind ganz anders als unsere Hauskatzen, die sind nämlich total scheu. Deswegen muss man auch wahnsinniges Glück haben, wenn man wirklich mal eine sehen will. Die sind so scheu und scheuen uns Menschen, dass man die eigentlich gar nicht richtig mit unseren Katzen klassisch vergleichen kann. Es ist auch eine andere Art. Also es ist nicht wie unsere Hauskatzen, sondern zwei komplett getrennte Tierarten. Und deswegen brauchen die aber eben, weil sie so scheu vor uns Menschen sind, kommen sie eigentlich nur dort vor, wo auch wenig Menschen sind. Und dementsprechend auch die Wälder eher ursprünglich sind. Und die brauchen sie dann halt auch.
Ach, es wäre ein schöner Schluss für diese Episode gewesen, wenn uns in diesem Moment eine Wildkatze über den Weg gelaufen wäre, oder? Was aber natürlich nicht passiert ist. Was aber passiert ist, ich habe mich an diesem Tag in diesen Nationalpark verliebt. Und ich habe beschlossen, da demnächst immer mal wieder hinzufahren, wenn die Zeit dafür da ist. Und möglicherweise bringe ich ja von einer der nächsten Touren dann nochmal Ideen für eine weitere Podcast-Folge mit.
Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten.
Das war die 25. Folge von Tracks and Travels. Ein bisschen anders als sonst, auch ein bisschen länger als sonst. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn das so war, könnt ihr den Podcast gerne weiterempfehlen. Ich würde mich sehr drüber freuen. Wie gesagt, alle Infos zu dieser Episode und auch zu allen anderen findet ihr in den Shownotes oder auf www.tracksandtravels.com. Dann hoffe ich mal, dass wir uns ganz bald wiederhören. Bis dann!